Wie ist es, alle 8000er bestiegen zu haben?
Ja, das war ein Teil meines Lebens, ein kleiner Teil. Ich habe ja immer wieder neu angefangen, etwas anderes getan. Ich kam mit 25 Jahren als Extremkletterer zum Höhenbergsteigen. Das ist etwas ganz anderes als das Bergsteigen in den Alpen oder das extreme Klettern in den Dolomiten.
Hallo zusammen, ich heiße Sebastian Böhm und ich melde mich heute quasi aus der Talstation. Ich sitze hier nämlich gemütlich in unserem Podcast-Studio und wie ihr sicher schon rausgehört habt, ist dieses Mal eine absolute Bergsteiger-Legende zu Gast bei Wie ist das der Podcast, nämlich Reinhold Messner. Er ist inzwischen 78 Jahre alt. Umso mehr freue ich mich, dass es geklappt hat mit dem Interview. Und ja, Reinhold Messner wohnt in Südtirol, also in Italien. Wir haben also mit ihm telefoniert. Und naja, ihr wisst ja, da liegen die Dolomiten dazwischen und die Alpen und naja, ziemlich viel. Das heißt, es kann sein, dass die Leitung hin und wieder mal etwas knackt. Wir haben aber versucht, tontechnisch wirklich das Beste für euch rauszuholen. Reinhold Messner ist der erste Mensch, der auf den Gipfeln aller 14 8000er dieser Erde stand. Er ist eben eine absolute Legende. Ich habe mit ihm aber vor allem über seine Erfahrungen mit dem Nanga Parbat gesprochen. Dieser Berg gilt unter Alpinisten als einer der anspruchsvollsten und einer der am schwierigsten zu besteigenden Berge dieser Erde. Vor 50 Jahren durchkletterten die Südtiroler Brüder Reinhold und Günther Messner zum ersten Mal dort die gesamte äußerst schwierige Rupalwand. Sie ist sogar die höchste Steilwand dieser Erde. Reinhold Messner war am 27. Juni 1970 nachts allein vom letzten Lager aufgestiegen. Sein jüngerer Bruder war ihm Stunden später gefolgt. Wegen der Erschöpfung Günthers beschlossen die Brüder, den Gipfel zu überschreiten und auf der anderen Seite den Abstieg zu wagen. Dabei ging Günther Messner verloren. Er starb am Nanga Parbat. Erst heuer wurde sein zweiter Schuh von Einheimischen im Himalaya-Gebirge gefunden. Reinhold Messner überlebte damals nur knapp. Um die Umstände von Günther Messners Tod war ein heftiger, auch vor Gericht ausgetragener Streit zwischen Reinhold Messner und den Ex-Kameraden entbrannt. Dabei ging es um den Vorwurf nicht ausreichend geleisteter Hilfe und die Frage, wo und wie Reinhold Messners Bruder tatsächlich zu Tode kam. Ja, und auch darüber habe ich mit Reinhold Messner natürlich gesprochen und man merkt auch noch heute, dass es ihn emotional mitnimmt und dass es ihn aufwühlt. Ja, und das war's jetzt mal zur Vorgeschichte. Jetzt gehen wir rein ins Gespräch. Sie haben gerade schon den Nanga Parbat angesprochen, ein Berg, ein 8000er im Himalaya-Gebirge. Und Sie haben den, glaube ich, auch mal als Ihren Schicksalsberg bezeichnet.
Nein, das tue ich nicht. Der Berg ist in den 30er Jahren, als es ganz schlimme Tragödien am Nanga Parbat gab, zum deutschen Schicksalsberg erklärt worden, weil die besten deutschen Bergsteiger dort umgekommen sind. Ich nenne ihn meinen Schlüsselberg. Schicksalsberg ist er geblieben, aus der Historie heraus, die erzähle ich in meinem Vortrag, auch die erste Besteigung natürlich 1953. Denn dieser Vortrag ist nicht nur ein Vortrag zu meinen Erfahrungen, sondern zur gesamten Geschichte des Berges, zum Narrativ dieses Berges. Ich halte ja das Narrativ des traditionellen Bergsteigens für ebenso wichtig wie das Tun selber. Das Bergsteigen ist eine kulturelle Erscheinung mit sportlichen Elementen, aber in erster Linie ist es ein Abenteuer und kein klassischer Sport. Das kann man nicht im Wettkampf machen, das kann man nicht vergleichen, weil die Verhältnisse unter Berg alle Tage anders sind.
Jetzt gibt es ja auch aktuell immer wieder auch Fälle, dass Menschen vermisst werden, dass Unfälle geschehen an Bergen. Wie schätzen Sie das Ganze ein, dass da auch mehr der Massentourismus einsetzt?
Also das ist eine sehr oberflächliche Betrachtung. Es gibt einen Massentourismus an einigen wenigen Bergen. Das kann auch ein Watzmann sein. Aber es gibt weniger Bergsteiger als zu meiner Zeit. 50er Jahre, 60er Jahre, 70er Jahre. Es gibt sehr große Massen in den Kletterhallen. Das ist ein Hype geworden, dankenswerterweise. Denn diese Klettergärten oder Haldenkletterer, die machen ja nichts kaputt. Die kommen mit dem Fahrrad, wenn sie jung sind, zur Halle klettern und fahren mit dem Fahrrad wieder nach Hause. Um in die Alpen zu kommen, nehmen die meisten immer noch das Auto, um bergsteigen zu gehen. Am Everest ist inzwischen Massentourismus ausgebrochen, das ist richtig. Das sehen wir dann in den Medien und glauben, das ist überall so. Aber ich kann Ihnen sagen, auf dieser Welt sind 20, 30 Berge überlaufen, da kann man von Massentourismus sprechen. Das sind bekannte Berge wie der Mont Blanc oder Aconcagua, Kilimanjaro, Mount Everest, die eben einen Namen haben, die bestiegen werden aus Prestigegründen. Und inzwischen gibt es Reisebüros, die solche Reisen anbieten. Und die Sherpas, in einer Zahl von 100 Männern, geht rechtzeitig zum Berg und präpariert den Berg mit Netz und doppeltem Boden, Piste bis zum Gipfel. Und dann werden diese Leute, die sehr viel Geld dafür bezahlen, hinaufgebracht. Das ist Tourismus. Der Tourismus braucht eine Infrastruktur, auch für die Wanderer in den Alpen. Aber der Alpinist geht dorthin, wo die anderen nicht sind. Nur die jungen Leute sind nicht mehr bereit, irgendwo am Ende der Welt ohne Rückendeckung und ohne Unterstützung von Einheimischen wirklich in die großen Berge einzusteigen. Die meisten Berge sind leer, weil es um die Berge geht. Die Wandergebiete sind natürlich voll und da gibt es dort, wo die Straßen hinführen, Dolomitenpässe zum Beispiel, um aus meiner Heimat etwas zu erzählen. Die sind dann überlaufen, überfahren und da entsteht dann Hektik, Aggression, Lärm und genau das, was die Touristen eigentlich suchen, machen sie selber kaputt.
Sie haben ja damals ja schon den Alleingang gesucht, also Sie waren Abenteurer, sind immer noch Abenteurer, ja, und haben die 8000er erklimmt und da will ich jetzt mal mit Ihnen schnell zurückgehen auf diesen, ja, auf diesen Tag, diesen Schicksalstag, wie er beschrieben wird oft, dem 29.06.1970. Was ist da genau geschehen? Vielleicht können Sie es mit Ihren eigenen Worten beschreiben.
Ja, da brauche ich im Vortrag eine Stunde dazu, um das zu beschreiben. Also, wir sind aufgestiegen, getrennt Richtung Gipfel, mein Bruder und ich vom letzten Lager. War vorgesehen, dass ich allein einen Blitzvorstoß mache. Mein Bruder ist mir nachgestiegen. Er ist höhenkrank geworden, nachdem wir den Gipfel erreicht hatten, weil ja die Spannung abgefallen ist, dass Adrenalin weniger wurde. Und damit waren wir gezwungen, über eine andere Seite, über die Gegenseite von der Aufstiegsseite abzusteigen. Das war ja in der Notwendigkeit riskiert und ist sogar gelungen, fast bis zum Bandfuß. Aber da unten ist dann alles vergletschert, beziehungsweise sind unendlich viele Spalten. Und da musste ich vorausgehen, um einen Weg zu suchen, um ihm doppelte und dreifache Suchwege zu ersparen, weil er so kaputt war von der Höhenkrankheit. Und dabei ist er ums Leben gekommen und ich habe es überlebt und bin mit äußerster Knappheit zu den Menschen in diesem Tal, wo ich war, zurückgekommen und die haben mich dann gerettet.
Was ist da genau geschehen? Ich habe gelesen, es war eine Lawine, die wohl abgegangen ist.
Ja, seit der Bruder gefunden wurde, die Überreste wurden ja 35 Jahre später gefunden von Einheimischen und damit ist auch bestätigt, was ich immer gesagt habe, dass er von einer Lawine begraben wurde. Während ich voraus war, ich konnte ihn nicht ausgraben, ich bin ja zurückgegangen zu ihm und damit ist er unter dem Eis geblieben. Das Eis ist innerhalb von 35 Jahren langsam talwärts geflossen. Eis fließt, ist zähfließend, geht ganz langsam, aber es geht etwa 100 Meter am Tag am Fuße des Nanga Parbat. Und als das Eis langsam abschmolz, also an Mächtigkeit verlor, ist zwischen den Steinen, die da auf dem Eis drauf liegen, nennt man Toteisgletscher, zuerst ein Knochen aufgetaucht, der genetisch untersucht wurde und meinem Bruder zugesprochen wurde. Und dann die Überreste generell und heuer ist sogar noch ein Schuh aufgetaucht, weiter unten im Gletscher. Logischerweise, weil inzwischen ja das Eis wieder talwärts gerutscht ist seit dem Jahr, als er gefunden wurde, ich glaube 2005. Und damit ist die Sache eindeutig aufgeklärt. Und die Verschwörungstheorien rutschen weiterhin durch die Welt, weil Verschwörungstheorien einmal da nie mehr aus der Welt zu schaffen sind im Zeitalter des Netzes.
Weil Sie es ansprechen, es gab viel Kritik. wenn ich es richtig verstanden habe, war diese eine Seite des Berges, an der Sie und Ihr Bruder abgestiegen sind, war eigentlich fast noch unbekannt zu dieser Zeit. Und es wurde Ihnen vorgeworfen, dass Sie ja aus Ehrgeiz sowieso diese Seite runtersteigen wollten und die halt sehr anspruchsvoll war. So habe ich es jetzt verstanden in den Erklärungen.
Ja, man kann dumm sein, aber so dumm bin ich nicht. Wenn ich die höchste Wand der Welt erstmals durchsteige, riskiere ich diesen Erfolg nicht, indem ich irgendwas draufsetzen will. Also wenn Sie glauben, ich wäre so dumm, dann haben Sie einen falschen Menschen im Kopf. Ich bin ehrgeizig und deswegen hätte ich auf jeden Fall versucht, den Erfolg, unser beider Erfolg ins Tal zu retten. Was so nicht möglich war, es stimmt, die Diamirwand war nicht durchstiegen, aber man kannte die Diamirwand. Übrigens die erste Wand, die im Himalaya versucht worden ist, 1895, erzähle ich alles im Vortrag. Und wir hätten keine Chance, über die Rupalwand, die zu steil war, mit einem Höhenkranken ohne Seil herunterzukommen. Diese Behauptungen, die in die Welt gesetzt worden sind, auf ein gefälschtes Tagebuch aufgebaut, also bewusst gefälscht. Und die Behauptung, ich hätte den Bruder sogar über die Rupalwand zurückgeschickt, um allein die Nanga Babat-Überschreitung machen zu können, das ist ja alles ad absurdum geführt mit dem Fund der Überreste. Also wenn die Überreste nicht gefunden worden wären, dann würde das ewig lang im Raum stehen, dass ich eben den Bruder zurückgeschickt hätte und nicht über die Rupalwand selber abgestiegen wäre, bin ich ja nicht. Und der Günther auch nicht. Alles andere, was in den letzten 50 Jahren behauptet wurde, am Beginn vom Expeditionsleiter und dann von Leuten, die glaubten, da ein Geschäft draus machen zu können, ist einfach absoluter Blödsinn. Es ist wirklich absoluter Blödsinn. Und die Berichterstattung dazu beweist, dass die meisten Journalisten einfach keine Ahnung haben. Ich entschuldige Sie und sage, Sie haben, können keine Ahnung haben von dem, was wir da getan haben, von dem, wie diese Berge ausschauen, weil sie selber ja nicht hinaufgestiegen sind, weil sie selber nicht die Erfahrung haben, wie das ist auf einem 8000er, wie es ist in einer 4000 Meter hohen Wand. Nachvollziehbar ist, dass das eben fast unmöglich erscheint, aber es ist trotzdem gelungen. Also wenn ich noch da bin, ist das der reine Beweis, dass ich da vom Berg runterkam. Es ist der Beweis, dass mein Bruder auch vom Berg runterkam, fast bis zum Boden, aber nicht ganz, indem man die Überreste findet.
Vor allem, Sie haben ja auch dasselbe ja nur knapp überlebt. Sie haben ja auch 10 verloren.
Ich habe 10 verloren und ich war mehr oder weniger, wenn ich gerade tot war, sonst wäre ich nicht da, aber mehr tot als lebendig, als ich zu den ersten Einheimischen kam.
Sie sind der erste Mensch, der auf den Gipfeln aller 14 8000er Berge dieser Erde stand. Wie ist das immer noch für Sie selber auch faszinierend? Sind Sie da stolz auf sich? Wie kann ich mir das Gefühl vorstellen?
Also das ist eine Tatsache, aber eine sekundäre Tatsache. Dass ich den Everest ohne Maske bestiegen habe, ist eine Sensation geworden, aber auch noch eine Tatsache. Aber erstmals die Rupalwand durchstiegen zu haben, also die höchste Wand der Welt durchstiegen zu haben, auch noch mit dem Alter von 25 Jahren, mein Bruder war 24 Jahre. Das fühlt mich sehr viel mehr aus wie die 14.800er. Also wie ich diese Berge bestiegen habe. Ich habe den Alpenstil erfunden, einen ganz günstigen Stil, sonst hätte ich das nie finanzieren können. Ich habe als erster 3 8000er hintereinander gemacht. Ein Sherpa hat inzwischen alle 14.800er, ein Sherpa, ein Gurkha genau genommen, ein Einheimischer von Nepal, alle 14.800er innerhalb von 7 Monaten bestiegen mit heutigen Mitteln, mit heutiger Technologie, mit Hubschrauberunterstützung, mit Sauerstoffunterstützung, mit Spitzensherpas, die geholfen haben. Aber immerhin, das war eine großartige Leistung. In meiner Zeit ging es nicht mehr nur um die Gipfel. Es ging um schwierige Routen und um den Stil. Und den Stil habe ich in den letzten 50 Jahren mehr geprägt als alle anderen.
Welche Tipps würden Sie jetzt jungen Bergsteigern und Bergsteigerinnen geben? Also auf was muss man achten? Was ist einfach elementar?
Na, für diese Dimension, für meine Dimension des Bergsteigens, gibt es kein Reglement. Das heißt, wir klettern eigentlich gegen alle Regeln. Sonst dürften wir das nicht tun. Wir wissen ja, dass es gefährlich ist oder sehr gefährlich ist. Da oben kann man nicht nach dem Lehrbuch sichern. Wir können nicht die normalen Seile nehmen. Wir nehmen ja Seile, die eigentlich nicht dorthin gehören. Oder Namen, um leichte Rucksäcke zu haben. Also das Bergsteigen ist nicht nur eine Frage des Könnens nach dem Lehrbuch. Dann ist immer noch die Frage, nach welchem Lehrbuch. Da geht es um die große Natur. Die Natur ist alle Tage anders. Die Natur ist kreativ. Die Natur ist chaotisch. Und wir Menschen glauben, wir können das alles in mathematische Formeln bringen. Das können wir eben nicht. Das Zusammensein, das mit der Natur sich auseinandersetzen in dieser Dimension, muss ein Leben lang gelernt werden und bringt immer jedes Mal neue Gefahren. Deswegen sterben die Hälfte der absoluten Spitzenbergsteiger am Berg. Und das wird so bleiben. Was jetzt am Watzmann passiert ist, dass jemand, der gar nicht richtig klettern tut, sondern einfach ins Gebirge hineingeht, in einen Wettersturz kommt, das wird es geben, solange Leute auf die Berge hinaufsteigen. Erst wenn die Menschen verstehen, dass die Bergunfälle nur aufhören, wenn niemand mehr hinaufsteigt, haben wir eben den Alpinismus ausgelöscht und dann passiert da halt nicht mehr.
Ich habe da auch was sehr Interessantes gelesen, eine Aussage oder eine Einschätzung der Rettungskräfte, die eben gesagt haben, wir haben die modernste Technik aktuell, wenn das Wetter gut ist, ist das alles in einer Stunde vorbei. Wenn aber das Wetter nicht gut ist, dann suchen wir so wie vor 100 Jahren. Dann kann man nichts machen.
Haben Sie völlig recht. Die Rettungskräfte haben sich, ich habe es nur kurz im Fernsehen gesehen, sehr erfahren und intelligent geäußert. Wenn der Hubschrauber nicht fliegen kann, dann ist das Retten, gerade beim Schneesturm, eine gefährliche und schwierige Aufgabe, sehr schwierige Aufgabe. Die kommen schnell an die Grenzen des Machbaren. Und die tun es ja um irgendjemanden, der vielleicht ein bisschen übermütig da einfach ins Gebirge gegangen ist, ohne die Wetterverhältnisse zu beachten, um den zu retten. Also das ist ja eine altruistische, großartige Angelegenheit. Es ist sehr viel Empathie da unter Bergsteigern und Bergretter. Sie sind immer noch auf höchstem Maße gefordert, wenn sie eben in eine solche Situation kommen. Gäbe es die Hubschrauberrettung nicht, die ja 99% der Unfälle glimpflich ausgehen lässt, dann wäre das Bergsteigen schon lange verboten.
Sie sind 78 Jahre alt und ich habe eben gelesen, dass Sie eigentlich gar nicht so gerne über Ziele sprechen. Aber ich will es jetzt trotzdem mal probieren. Gibt es denn große Ziele, die Sie da haben?
Also die Ziele, die ich jetzt habe, sind ganz anderer Natur. Ich habe eine Expedition angefangen, die nennt sich Final Expedition. Heißt die letzte Expedition, die führt mich nicht auf die Berge, sondern in die großen Städte weltweit. War gerade in Ljubljana in Slowenien. Und da mache ich Festivals, die ein lokaler Organisator organisiert. Wobei ich eine Pressekonferenz mache, eine Diskussion mit lokalen führenden Alpinisten zum Thema traditioneller Alpinismus, der ja scheinbar untergeht langsam. Ich mache Filme, beziehungsweise habe sie schon gemacht und führe sie vor. Das dauert etwa eine Woche und mache dann einen Schlüsselvortrag, den ich schon zusammengestellt habe. Und so reise ich mit meiner Frau ein letztes Mal um die Welt. Und dort, wo ich aufgetreten bin mit dieser Final Expedition, da trete ich nie mehr auf, weil meine Zeit dann ausgelaufen ist. Ganz einfach. Und im Moment mache ich das weit weg. Im Moment verhandeln wir mit Australien, mit Sydney. Und dann wird das immer enger in Mitteleuropa passieren, bis ich nicht mehr die Kraft habe oder die Klarheit habe, über dieses Thema zu sprechen. Und damit gebe ich mein Erbe, also das, was ich zum traditionellen Bergsteigen zu sagen habe, diese Haltung, Respektshaltung den Bergen gegenüber, weiter an die nächsten Generationen.
Herr Messner, ich bedanke mich fürs Gespräch, dass Sie sich Zeit genommen haben.
Kein Problem, danke.
Und wie ihr es sicher schon gehört habt, ein, zwei Mal hier im Interview, Reinhold Messner hat seinen Vortrag angesprochen und da weisen wir natürlich noch gern darauf hin. Er ist aktuell auf Tour unterwegs und da spricht er genau auch über diese Erlebnisse am Nanga Parbat und was da genau alles geschehen ist, was es mit ihm gemacht hat und so weiter. Wenn ihr euch dafür interessiert, alle Informationen dazu findet ihr unter erdanziehung.com. Und jetzt nochmal kurz ein Hinweis in eigener Sache. Uns gibt's auch auf Instagram. Einfach, wie ist es, der Podcast suchen, dann findet ihr uns schon. Da gibt es zu jeder Folge Hintergrundinformationen, auch Videos mit den Gästen. Wir stecken da auch wirklich viel Arbeit rein. Deswegen würden wir uns freuen, wenn ihr vorbeischaut. Und wir würden uns auch wieder freuen, wenn wir uns alle zusammen in der nächsten Woche wieder hören. Hierbei, wie ist es, der Podcast. Macht es gut, bis dahin. Ciao.